Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Auf jeden Fall stellt sich meines Erachtens die Frage, wie die Politik darauf reagieren soll, und zwar die europäische wie die der EU. Und meine erste Antwort ist, dass ein Verhandlungsfriede mit Putin keine Option mehr ist. Denn diese Verbrechen dürften keine Entgleisung einzelner russischer Soldaten gewesen sein.
Wer aber sich als Arm der Geschichte findet, wird sich auch durch nichts aufhalten lassen. Man kann nach diesem Massaker und nach diesen Kriegsverbrechen nicht optimistisch sein. Aber am Ende des Tages muss es ja irgendeine Basis geben, diesen Krieg zu beenden.
Ja, hallo meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael.
Lieber Bert, ich grüße dich.
Ja, wir haben ja vereinbart, heute ein etwas, sagen wir mal, schwieriges Thema zu diskutieren, nämlich die Lehren aus dem Massaker von Butscha. Die Älteren unter unseren Zuhörern dürfen sich vielleicht noch angesichts der Bilder, die jetzt in der Presse zu finden sind, an die Gräueltaten und das sinnlose Morden in Srebrenica erinnern oder an das Massaker von Mulay im März 1968 durch US-Soldaten. Auf jeden Fall stellt sich meines Erachtens die Frage, wie die Politik darauf reagieren soll, und zwar die europäische wie die der EU. Und meine erste Antwort ist, dass ein Verhandlungsfriede mit Putin keine Option mehr ist. Keine Option mehr ist, weder für die EU noch für die Regierung Zelensky. Ich glaube, das wird man ausschließen können. Denn diese Verbrechen dürften keine Entgleisung einzelner russischer Soldaten gewesen sein, auch wenn Moskau von Zeichen von Videofälschungen spricht. Die Antwort kann meines Erachtens, bin auf deine gespannt, nur ein neues fünftes Sanktionspaket durch die EU sein, das zum Ziel haben muss, die russische Ökonomie noch massiver zu schädigen, aber damit natürlich auch die Bevölkerung dieses Landes. Und es macht wenig Sinn, oder die Nebenbedingung ist, dass es aber dennoch wenig Sinn macht, um Putin möglichst hart zu treffen, die Zukunftsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft zu riskieren. Das ist schon ein gewisser Seiltanz. Da nicht zu erwarten ist, ich hoffe, du siehst das ähnlich, dass Putin von wem auch immer entmachtet wird, muss man davon ausgehen, auch das ist eine Restriktion, dass er so schnell wie möglich versuchen wird, ein gefügiger Vasall von China zu werden, um eine zu erwartende Verarmung der russischen Bevölkerung zumindest ein Stück weit abzufedern. Deswegen die Frage, was ist zu tun? Was würdest du als Politikberater empfehlen?
Ja, das ist, glaube ich, eine der schwierigsten politischen Situationen, in denen eine Bundesregierung und auch die politische Klasse letztlich gewesen ist, aber auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber zu führen.
Ist.
Denn wenn man mal erinnert, Srebrenica und die vor genau 30 Jahren, 1992 und dann 1998, da musste die rot-grüne Regierung ja auch einen Militäreinsatz letztlich ohne UN-Mandat, das war ja immer die Bedingung, die man vorangesetzt hatte, verantworten und hat sich auch dafür entschieden, und es war auch richtig.
War eine rot-grüne Regierung.
Genau, das war die erste rot-grüne Regierung in diesem Land und musste dann sich dieser Frage stellen, hat sie auch getan. Was wo übrigens auch vorangegangen war, das hat so eine gewisse Ähnlichkeit zu Habecks Informationen und auch Hinwendungen, sich Ukraine anzuschauen, dorthin zu reisen, dass Joschka Fischer, der ja dann Außenminister war, auch vorab noch zu Oppositionszeiten auf dem Balkan war und sich die Dinge angeschaut hat und deswegen auch diesen Konflikt auch in der Partei eingegangen ist. Der Unterschied zu heute ist, wir haben es mit einer einer nuklearen Drohung zu tun, die im Raume steht. Und insofern ist diese Option zumindest von der Politik bisher ja ausgeschlossen.
Und eigentlich als Weltmacht fühlenden Staat.
Fühlenden Staat, ja. Das heißt aber diese, wenn wir es abschichten, diese politische Option, ist zumindest so weit vom Tisch genommen, dass Putin davon ausgehen muss, dass diese nicht gezogen wird. Und die Frage, was wir dann tun können, ist aber realistischerweise einzuschränken. Denn nach allem, was wir aus der Geschichte über die Wirkung von ökonomischen Sanktionen wissen, ist, dass sie sicherlich das jeweilige Land betreffen. Aber man darf nie unterschätzen, dass in diesem Land ja dann auch Solidarisierungskräfte wirken. Man muss jetzt die Zahlen, die man aus Russland bekommt, nicht zum Nennwert nehmen, aber dass es dort offensichtlich auch eine durchaus breite Akzeptanz in der Gesellschaft für diesen Krieg, diesen Angriffskrieg, diese Kriegsverbrechen gibt und dass alles andere dann als Lüge und Trug und Fake News aus dem Westen und den Amerikanern bewertet wird, das ist, glaube ich, so zu sehen. Das ist jetzt keine einfache Arbeitshypothese, sondern es ist offensichtlich leider so. Das heißt, alles, was wir tun, muss ja auch sehen, welchen Rahmen es im Land vorfindet. Die eine Bedingung ist also, dass die Gesellschaft offenkundig das mitträgt, ja. Was ja nicht ganz verwundert nach einer so langen, sehr isolierten Informationslage und einem Einhämmern von historischer Größe, die man da irgendwie wiedererringen will, dann kriegt man ja auch mal die Ärmsten und die Dümmsten mit auf die Straße. Das ist nicht die gleiche Gruppe, die Ärmsten und Dümmsten, man mobilisiert die Ärmsten, denen man dann irgendwie ein anderes Ziel gibt und die Dümmsten in der Gesellschaft, die sich sonst nicht bewegen, finden dann auch noch was Interessantes dabei. Und die zweite Geschichte ist, dass, haben wir auch schon, glaube ich, mal angedeutet, hier Putin ja nicht mit irgendwelchen von uns zu unterstellenden Rationalitätskriterien einzuordnen ist. Also es gibt ja alle möglichen Bemühungen, wenn man bei Twitter guckt, dann gibt es Kollegen, die kommen da mit politökonomischen Argumenten, dass er seine Renditen oder seine Renten, ökonomischen Renten sichern will. Ich halte das ehrlich gesagt alles für absurd, weil wir ja zur Kenntnis zu nehmen haben, dass er hier in einem historischen Auftrag sich
und
sieht.
Er ist also nicht der Homo Economicus, den wir in unserem Lehrbuch
insofern ist der ganze Versuch einer Anwendung ökonomischer Kriterien auf das Verhaltensmuster von Wladimir Putin, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Wer aber sich als Arm der Geschichte findet, wird sich auch durch nichts aufhalten lassen. Also muss man erstmal auch nüchtern betrachten, dass wir zwar wirtschaftlichen Schaden in Russland anrichten können und das auch tun sollten, alles was möglich ist und was sinnvoll ist. Du hast aber die Nebenbedingungen genannt, wir müssen ja handlungsfähig bleiben. Mhm. Und da gibt es jetzt eine weitreifende Diskussion, auch Veronika Grimm heute im Handelsblatt nochmal dazu zitiert, dass es ja nicht nur um ökonomische Kriterien geht. Das ist sicherlich richtig, das teile ich auch. Und sie hat auch, glaube ich, ihre Position etwas verändert.
Etwas verschoben, ja.
Genau, sie hat nämlich gesagt, also Ölembargo kann man machen, das kann man auch. Da hat man überschaubarere Effekte über die Druzhba-Pipeline und die Standorte Schwedt und Leuna. Schwedt sowieso auch in starker russischer Hand, so dass man bei Steinkohle und bei Öl, das sagt auch der Energiesicherheitsbericht des Bundeswirtschaftsministers, also auf Jahressicht da rauskommen kann, dann bleibt bei Gas. Und bei Gas hat sie dann eher so eine Art Zollidee oder eine Besteuerungsidee. Das kann ich, finde ich, auch kann man machen. Also kann man über beides diskutieren. Die Frage ist, was politökonomisch besser durchsetzbar. Aber das Gasembargo, wenn ich das richtig sehe, hat sie da auch nicht so adressiert. Aber sie sagt natürlich, das ist richtig, aber da muss man dann auch als Ökonom sagen, wie weit reicht die Kompetenz zur Außenpolitik, zur Sicherheitspolitik und zu den historischen Dimensionen?
Ja, und
ich kann für mich wenigstens eine Anrechnung bringen, dass ich auch studierter Historiker bin und nicht nur Ökonom. Und von daher diesen Blick ohnehin immer etwas breiter habe. Aber
die Verteilungswirkung nicht zu unterscheiden. Und Ökonomen haben keine besondere Kompetenz, Verteilungsfragen zu entscheiden.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Natürlich nicht.
Ja.
Und so. Und letztlich ist ja die Frage, was können wir erwartbar erreichen? Und das haben wir, glaube ich, schon mal angedeutet. Das sagen aber alle, ja, wenn wir denn wüssten, das hat auch Frau Baerbock mal gesagt, dass diese ein Energieembargo, ein umfassendes zum Zusammenbruch in Russland führt, dann wäre es sicherlich der Mühe wert. Nur ich glaube, das ist nicht gut begründet, allein vor dem Hintergrund, dass die Gesellschaft eher zusammenschweißt. Wäre meine These in Russland und damit auch alle Erwartungen eines Regimewechsels, der ja irgendwie im Raum steht, das hast du ja mit deinen Anfangsbemerkungen deutlich gemacht. Also wenn was ich nicht weiß, aber ich glaube, es muss irgendwie ja eine Verhandlungslösung geben. Einen ewigen Krieg halten die Russen auch nicht durch. Das ist ja Verschleiß. Das kann er auch nicht, das passt ja auch nicht zu seiner Diktion. Ja, er muss ja irgendwann einen Ausstieg finden, um zu sagen, ich bin hier an meinen Zielen angelangt, jetzt höre ich auf. Also irgend sowas wird er, das ist ja auch völlig egal, ob wir das glauben. Entscheidend ist, dass über das russische Staatsfernsehen und Staatsfunk die Bürger, seine Wahlbürger das glauben.
Ja, aber da sehe ich etwas anders. Ich glaube, der Westen kann keinen Verhandlungsfrieden mehr mit Putin schließen. Dann desavouiert er sich selbst.
Ja, der Westen wird den Frieden auch nicht schließen. Der Frieden wird zwischen der Ukraine und Russland zu schließen sein.
Mit Putin.
Das kann das nicht gehen. Und es wird Fragen geben, die dann aber auch, wenn es dahin kommt, die Ukraine an die westlichen Partner stellt, seid ihr bereit, eine Sicherheitsgarantie zu geben? Und es kann auch dahinter zu ganz anderen Fragen kommen. Nehmen wir mal an, was wir uns heute auch nicht vorstellen können, angesichts dieser schrecklichen Bilder und dieser Kriegsverbrechen. Und das ist ja wirklich außerhalb jeder Wahrnehmungsmöglichkeit oder Einordnungsmöglichkeit, dass man trotzdem zu einem solchen Rahmen kommt und die Donbass und Krem, das ist das eine, und die Ukraine gibt eine Unabhängigkeitserklärung oder ab und autonom gegenüber allen politischen Systemen.
Aber wenn das eine Option wäre für Putin, bräuchte er nicht die Menschen umbringen lassen. Das heißt, durch diese Gräueltaten will er doch signalisieren, mit euch nicht. Das heißt, für einen Verhandlungsfrieden stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Das ist doch die Ansage, die sich meines Erachtens dahinter verbirgt.
Ja, an den Westen.
Ja.
An den Westen. Aber ich bin nicht sicher, ob das im Land, ob das in der Miteinander, oder was also Miteinander, aber letztlich in der Frage, wie kommt man hier irgendwie zu einer Lösung, zu einer Ende der Kampfhandlungen. Man kann es ja auch so deuten, dass er den Druck auf die Ukraine erhöhen will, die Kampfhandlungen zu beenden. Auch hier wird er sicherlich das Gegenteil erreichen. Da sind wir, glaube ich, beieinander. Ich glaube nur, dass am Ende irgendein, so scheußlich es ist, jeder Krieg auch mit irgendwas enden muss, weil das ja zu nichts führt. Und er hat ja auch das eine Ziel, Kiew als politisches Symbol auf dem Maidan, die Siegesparade, das ist nicht gelungen und das wird er auch nicht mehr hinbekommen. Und er ist aus diesen Regionen raus. Also insofern ist ja die Frage, wohin er will, und er will den Preis erhöhen. Das ist eigentlich meine Deutung. Er will den Preis erhöhen gegenüber der Ukraine und den Druck auf einen früheren Waffenstillstand. Und dann kommen wir wieder ins Spiel. Denn dann wird ja dieser Waffenstillstand wird ja konditioniert sein. Der wird von ukrainischer Seite konditioniert sein, dass die westlichen Partner, dass die NATO eine Sicherheitserklärung abgibt. Nicht die NATO, aber westliche Staaten, europäische Staaten. Und die Russen werden verlangen, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Und da bin ich mal gespannt, was wir dann machen. Wenn die einzige Möglichkeit ist, zu einem Ende der Waffen, der kriegerischen Auseinandersetzung zu kommen, dass wir die Sanktionen wieder aufheben, dann werden wir doch nicht durch das Nichtaufheben der Sanktionen den Krieg verlängern. Also wenn das glaubwürdig ist.
Ja, aber ist
das finde ich jetzt nochmal ein ganz anderes moralisches Dilemma, Bert. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wenn das kommt, sind wir gedanklich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ist ja alles richtig, was wir im Augenblick machen. Wir müssen Waffen liefern, wir müssen die unterstützen, hätten wir auch viel früher machen müssen. Und wir müssen überlegen, wo wir ja noch ökonomisch weitertreffen, ohne uns aber dabei zu schwächen. Und ich nochmal, Gas haben wir schon verdient nicht drüber gesprochen, ist einfach ein anderes Phänomen, weil es leitungsgebunden ist und sozusagen enorme Voraussetzungen hat. Aber wir müssen einfach mal den Blick über die heutige Situation hinausgreifen. Was bedeutet ein Waffenstillstand, ein irgendwie denkbares Agreement, für das er den Preis auch mit diesen Massakern erhöht? Das ist sozusagen den Druck erhöht. Das ist sozusagen meine Deutung. Ich glaube nicht, dass er das nicht zu Ende führen will.
Ja,
denn die Alternative wäre ein ewiger Konflikt. Richtig.
Aber sag mal, dieser Weg ist meines Erachtens für die EU eigentlich nur gangbar unter einer anderen Führung Russlands als Putin.
Ja,
das ist mein Argument.
So,
deswegen glaube ich, das wäre eine vernünftige Lösung. Aber dieser Lösung hat sich doch Putin bislang kategorisch verweigert. Und man wird ja auch als EU, sagen wir mal, wenig glaubwürdig, wenn man jetzt wiederum einen Frieden mit ihm schließt, der also kategorisch das vorher abgelehnt hat.
Also das wir werden keinen Frieden mit Putin schließen.
Aber das setzt ja voraus, dass Putin nicht mehr der Unterzeichner eines Friedensvertrags ist. Also solange Putin an der Macht ist, werden wir mit Putin Frieden schließen müssen, sonst gibt es keinen Frieden.
Naja, also wir nicht. Das ist ein Frieden zwischen den kriegsführenden Parteien. Wir sind keine kriegsführende Partei. Also rein formal betrachtet ist das ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen der Ukraine und Russland.
Ja.
Und ich meine, dieser Mensch Putin hat offensichtlich keinerlei Empathie für andere Lebewesen. Weder für Russen, noch für Ukrainer, noch für andere auf der Welt. Ich meine, wir tun ja jetzt alle so überrascht und deswegen bin ich auch bei einigen Äußerungen von manchen außenpolitischen Sprechern etwas überrascht. Tschetschenien hat sich keiner zu geäußert. Oder zumindest nicht in der Deutlichkeit. Nur weil das ein bisschen weiter weg ist. Georgien. Die Entwicklung in Syrien, die er seit 2015 im Wesentlichen mit zu verantworten hat.
Das heißt, er hat das, was wir
an Massakern jetzt erleben, hat er ja an all den anderen kriegerischen Orten schon längst gemacht. Das ist ja an sich nicht neu. Er kümmert sich nicht um unsere Einstellung. Das ist ihm völlig egal. Er ist völlig empathielos gegenüber jedem anderen menschlichen Wesen, außer gegenüber sich selbst. Und das erklärt sich aus seinem historischen Auftrag, meine Deutung.
Ja.
Und deswegen setzt er die Bedingungen. Er setzt die Bedingungen. Wir werden am Ende, wenn die Ukraine aus ihrer Sicht sagt, wir haben jetzt hier irgendwie eine Lösung gefunden, die uns eine Existenz ermöglicht, den Krieg zu beenden und auch diese ganzen Bedrohungen zu beenden und dann sagt, bitte gebt uns die Sicherheitsgarantie und erfüllt dann auch diese anderen Bedingungen, dann müssen wir uns irgendwie zu verhalten zu der Frage, was dann eigentlich mit den Sanktionen ist. Ja, dann können wir sagen, okay, ein, zwei werden wir aufrechterhalten, wahrscheinlich so ein Status Quo-Krieg, also die Sanktionen aus der Krim-Zeit aus der Krim-Krise,
werden scharf
die seit 2014 gehalten, werden aktiviert.
Werden aktiviert, aber also ich glaube nicht an dieses Szenario, nämlich Putin, ich gehe davon aus, hat doch diese Massaker veranlasst oder zumindest geduldet, um eben keinen Friedensvertrag mit der Ukraine zu schließen. Sonst macht das doch keinen Sinn. Also diese Morde sind da nicht vom Himmel gefallen, sind ein politisches Instrument. Und sie richten sich doch letztlich gegen die Ukraine und gegen den dortigen Präsidenten.
Genau, das heißt aber, dass er nur den Preis erhöht. Ich würde das fällt jetzt wirklich schwer, das irgendwie nüchtern einzuordnen, aber es gibt ja für sowas kein Kalkül. Aber so wie Putin sich die ganze Zeit verhalten hat, dass ihm all das völlig egal ist, was wir davon halten. Heißt hier nur, er führt einen Krieg gegen die Ukraine mit seinen Zielen. Er muss akzeptieren, dass er diese historischen Ziele nicht erreichen wird. Er wird dieses Großrussland dann nicht herbeiführen können. Also erhöht er den Preis. Und den Preis erhöht er dadurch, dass er im Grunde einen vergifteten Frieden oder einen Waffenstillstand macht, der genau deshalb vergiftet ist, weil das passiert ist, weil er verantwortlich ist für diese Massaker, weil er ist im Grunde ein Mörder. Ich meine, jetzt ist er auch Massenmörder. Er hat ja auch im Tiergarten in Berlin auf dem Auftragsmord seine Entscheidungen wirken lassen. Und das war ihm auch egal. Im Grunde hat auch die damalige Bundesregierung völlig dilatorisch darauf reagiert. Aber das ist so. Und die Frage ist, kann dann ein Präsident Selenskyj überleben politisch, wenn er unter diesen Bedingungen einen Frieden oder einen Waffenstillstand unterzeichnet. Insofern, ja, aber ich glaube, am Ende führt ja kein Weg daran vorbei, das irgendwie zu beenden.
Richtig, da wird kein Fall, und da macht sich ja noch keiner Gedanken von. Ich glaube, darüber macht sich auch die russische Führung keine Gedanken darüber. Das ist genau das Dilemma. Das heißt also, eine Lösung, die wir jetzt auf dem, sagen wir mal, Reißbrett aufzeichnen, ist eine mögliche, aber wir müssen natürlich fragen, welche ist politisch durchsetzbar. Das Heft des Handelns liegt bei der Ukraine. Das ist völlig richtig. Aber da tut doch Putin alles darum, um das zu verunmöglichen. Deswegen bin ich pessimistischer als du. Und ich glaube...
Ich habe auch keine optimistische Sicht. Man kann nach diesem Massaker und nach diesen Kriegsverbrechen nicht optimistisch sein. Aber am Ende des Tages muss es ja irgendeine Basis geben, diesen Krieg zu beenden. Also ich kann mir nicht vorstellen, das ist auch, glaube ich, das ist das Einzige, wo er eine Grenze hat. Er kann ja seinen eigenen Leuten nicht einen ewigen Krieg begründen. Dann würde er sagen, wir führen da ewigen Konflikt und erreichen unsere Ziele nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Das glaube ich, ist auch in seiner Logik nicht vermittelbar. Und es muss ja auch dem Anstieg der Arbeitslosigkeit, dem Anstieg der Inflation eingehen. Irgendwann muss ja was dagegen gesagt werden. Wir haben dauerhaft diese Krise und es wird immer schlimmer, weil die Sanktionen, das ist natürlich erstmal der entscheidende Punkt, je länger die wirken, umso wirksamer sind sie. Ist ja nicht die Frage, dass sie gleich wirken, sondern das sind ja alles Effekte, die sich durch das System durchgeben. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Und dann muss er ja erklären, das mache ich hier für einen ewigen Krieg, der kein Ziel hat. Das wird er nicht tun. Und ich glaube, wenn ich mich ganz falsch, aber dieser Truppenrückzug aus Kiew hat ja gezeigt, dass er dieses Hauptziel, schnell Kiew umzingeln, aushungern und den Präsidenten ermorden, das hat alles nicht geklappt. Gott sei Dank nicht geklappt, aber mit trotzdem viel Menschenleben.
Gut, also ich unterstelle mal und hoffe, dass du recht hast. Wie aber wird dann die Zukunft Putins und Russlands aussehen? Das heißt also, sagen wir mal, die in Anführungsstriche Feindschaft der EU ist ja nun mal da. Feindschaft ist vielleicht das falsche Wort. Die große Reservation gegen Russland. Russland-Freunde werden relativ wenig sein. Kann denn in dieser Situation das Land ökonomisch noch überleben?
Also ich sag mal, das ökonomische Überleben wird das Mindestinteresse Chinas sein. Die Frage ist, wie deutlich die Probleme werden. Wenn man jetzt mal die aktuellen Berichte nimmt über Russland, dann gehen ja die meisten Russen davon aus, dass der Arbeitsmarkt nicht für sie ein Problem wird. Die Notenbank schildert sehr deutlich in ihren Berichten eine Inflationserwartung von über 20%, also wirklich galoppierende Inflationsraten. Und das kann sich auch weiter verstetigen. Und auf anderen Seite sagen die Leute aber, nö, also so, die Sanktionen haben, sagen 70% der Russen für sie und ihre Familie noch keine Probleme geschaffen. Und die Frage, ob sie es für wahrscheinlich halten, dass sie den Arbeitsplatz verlieren, sagen auch nur wenige, also über 80% sagen, sie halten das für ausgeschlossen, unwahrscheinlich. Und dann sagen aber auch über 80%, sie gehen davon aus, dass sie an anderer Stelle schnell einen Arbeitsplatz finden. Das wird vermutlich, diese Welt wird so nicht sein, wie sie es erwarten. Und wenn es am Arbeitsmarkt anders wird, dann ist wahrscheinlich auch die Stabilität am größten gefährdet. Und das ist aber noch nicht der Fall. Das ist genau, was ich meine. Diese Sanktionen brauchen ihre Durchwirkung. Die Frage ist beispielsweise, was auf deutsche Unternehmer tätig sind. Wir haben ja jetzt von Henkel gehört. Die haben 5% Umsatz in Russland. Und der CEO hat gesagt, wir lassen das erstmal auch als Schutz der Menschen. Ich meine, das Problem ist, da arbeiten ja keine Deutschen. Das sind alles Russen. Mhm. Und wenn die Produktion einstellen, dann wird, das ist denen auch schon angedroht worden, dann kommt die Gericht und Polizei vorbei und dann werden die inhaftiert.
Ja.
Also insofern, wir können eigentlich nur raus, aber wir können, die Optionen auch der Unternehmen sind mit Blick jetzt auf die Beschäftigten, die sie haben, natürlich, für die sie auch eine gewisse Verantwortung haben, durchaus auch in diesem Repressionssystem zu sehen. Also insofern, das kann aber mit Verzögerung kommen, weil irgendwann ist es nicht durchhaltbar.
Ja, und man darf natürlich auch nicht übersehen, Russland ist ja kein durchgängiges industrialisiertes Land. Es hat nur zwei Schwerpunkte. Das ist Moskau und St. Petersburg. Das heißt, in etwa meines Erachtens so um die 80% der gesamtwirtschaftlichen Leistung dieses Landes und damit auch der attraktiven Beschäftigungswelt sind in diesen beiden Zentren kumuliert. Und da glaube ich schon, dass da sich der Widerstand schneller artikulieren wird, als du es gegenwärtig skizziert hast. Weil das so geballt ist.
Aber ich glaube, es hängt am Arbeitsmarkt. Ja. Der entscheidende Hebel ist dann, wenn wirklich die Arbeitslosigkeit sichtbar wird und wenn auch nichts Neues entsteht. Ich meine, die haben ja jetzt Programme aufgelegt für den Arbeitsmarkt, um da so eine Kompensation zu schaffen. Aber man muss auch mal dran erinnern, auch in der ganzen Corona-Pandemie hat er sich ja nicht gesorgt. Es war ihm ja auch egal, wie viel Russen an Corona versterben. Also dass die Leidens- und Akzeptanzfähigkeit der Russen geht schon sehr weit. Und wenn man mal
Putin kennt sein Volk besser als wir.
Vermutlich. Ja. Aber die Frage, ob er es wirklich besser kennt als die Ukraine, ist damit noch nicht beantwortet. Richtig. Da haben wir ja gemerkt, dass er nicht viel wusste. Aber ich meine, wir müssen nun die eigene Geschichte zurückschauen. Wir mussten befreit werden. Haben Hitler auch nicht beseitigt.
Nein, und der,
sind wir ganz ehrlich,
und der totale Krieg hat sogar noch Begeisterungsstürme ausgerufen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Wohlwissens,
das ist ja das, was ich
wohlwissens, dass damit die Feuerstürme um dieses Land hinwegfegten. Ja, aber
wir waren aber noch nicht, was soll man tun? Ja, also ja. Ich meine, man, bei dem Energieembargo ist das einfach eine heikle Geschichte. Wie gesagt, bei Kohle und Öl ist in absehbarer Zeit bei 25% nur noch der Anteil russischer Importe nach auch den Vorstellungen und den ganzen Aktivitäten des Bundeswirtschaftsministeriums. Bei Gas ist die Aussage ganz klar, da brauchen wir 2 Jahre. 2024 sind noch 10% russischer Importanteil, immer noch 10% in den Erwartungen, weil es einfach furchtbar lange dauert, LNG-Infrastruktur zu schaffen. Und man muss eines ganz klar sagen, dass ich das, glaube ich, schon mal gesagt, wenn wir das machen, müssen wir uns langfristig committen. Wenn wir aus russischem Gas rausgehen, gehen wir aus russischem Gas raus. Wir werden nicht mehr zurückkommen zu russischem Gas. Weil ansonsten die Infrastruktur für LNG-Terminals, für LNG-Transportkapazitäten nirgends aufgehört. Und wir haben einen, das haben wir auch nicht vergessen, wir sind ja nicht die Einzigen, die das dann machen. Es gibt ja auch einen Verteilungskampf in der Welt um Gas in dieser Übergangsperiode. Und deswegen ist das alles sehr leicht gesagt. Wir müssen jetzt aussteigen, was dann wirkt. Aber wir schädigen nicht nur uns. Übrigens 47% der Gasimporte leiten wir durch. Wir müssen ja auch eine Entscheidung treffen, was wir mit den Durchleitungsimporten machen. Nicht? Ja, ja. Das ist insofern eine sehr komplexe Geschichte. Und die Kuppelproduktion, die Kraft-Wärme-Kopplung, die Kuppelproduktion in den chemischen Grundstoffproduktionen im Glasbereich Papier, das ist dann tot. Das muss man auch sagen. Und es gibt natürlich keine einfache Möglichkeit, das irgendwie einfach zu ersetzen. Also ich meine, da entstehen ja ganz andere Abhängigkeiten. Da gibt es ja Kollegen, die behaupten, da muss man das einfach bezieht man das von den Weltmärkten. Erstens ist Deutschland Marktführer bei der Grundstoffchemie. Und dann ist die Frage, wo man das herbezieht und welche Abhängigkeiten dann entstehen. Das ist nämlich wieder China im Wesentlichen.
Richtig, aber so, wir müssen natürlich auch als Ökonomen so redlich sein. Um Verteilungsfragen zu beantworten, ist unsere Kompetenz nicht größer als die eines Landwirts. Das heißt also, wir sind Spezialisten für Allokationsfragen. Ja. Aber ob etwas verteilungspolitisch akzeptabel oder nicht akzeptabel ist, kann man sich als Ökonom eigentlich nur anmaßen. Und da wäre ich zurückhaltender.
Also, ja, ich bin ja der Meinung, auch ich habe ja zunächst nochmal rein allokationspolitisch argumentiert, weil das, was verfügbar ist, hat ja erstmal Produktionsfolgen oder Einstellungsfolgen von Produktion. Und das ist ja erstmal eine reine Frage der Verfügbarkeit. Alles andere ist ja gesetzlich geregelt. Ich meine, wenn das Gas abgestellt wird, werden die Speicher leer gemacht und es wird so lange Verfügbares mobilisiert für die privaten Haushalte, die sozialen Dienste und alle anderen im Rahmen des Bundeslastverteilers werden dann nichts mehr bekommen. Und das ist im Wesentlichen die Industrie, das hängt auch ein bisschen von der Vertragsgestaltung ab. So. Dass das am Ende natürlich gewaltige verteilungspolitische Konsequenzen hat, weil die Arbeitslosigkeit ungleich verteilt und so weiter und so fort, weil wir die noch zusätzlichen Kaufkraftverlusten haben. Alles klar, darüber reden wir dann in der zweiten Welle. Nur nochmal, wenn ich das ernst nehme, und ich habe bisher nichts anderes gehört, als dass kurzfristig eigentlich nicht viel geht, weil wir die Leitungsgebundenheit haben, weil wir bei Gas auch über die Fernwärmesysteme und die Kraft-Wärme-Kopplungseinheiten, muss man dem Faktum sich stellen. Und wir werden damit eine massive Selbstschädigung vornehmen. Und die Frage ist, ob wir, so könnte man natürlich auch noch perfide denken, ob Putin nicht diese Massaker macht, um von uns aus diese Entscheidung herauszufordern, die vor allen Dingen uns schädigt und weniger ihn.
Ja, das wird er selbstverständlich tun, weil damit natürlich wie auch immer eine Delegitimation unseres politischen Systems verbunden ist.
So,
das wird er auf jeden Fall machen.
Und man machen wir uns nichts vor. Letztens las ich in einem Nachricht, ist alles richtig, wenn 2 Wahlen im Westen anders ausgehen als hoffen, nämlich die Präsidentschaftswahl in Frankreich Und absehbar allerdings, Gott sei Dank, erst in 2 Jahren die Präsidentschaftswahl in den USA. Dann hätten wir 2 große Spieler im Westen, die aus der solidarischen Balance ihm gegenüber ausbrechen würden. Mit Trump ist nicht zu rechnen, also weit unkalkulierbar. Ja. Und Marine Le Pen, da muss man sich die alten Fotos der Freundlichkeit gegenüber Putin ja nur anschauen.
Ja, gut.
Und das sind die.
Das waren eben vergangene Zeiten, aber in der Sache hast du natürlich recht. Aber muss natürlich auch sagen, im Prinzip spielt die Zeit für Putin, nicht?
Ja, aber dann kann es auch schnell kippen.
Ja, ja.
Ich gucke, wenn es in 2 Jahren so ist, dass wir kein russisches Gas mehr brauchen, er ist dann nicht darauf vorbereitet. Wenn er nämlich, Öl kriegen wir vorher hin. Das sieht man ja auch schon, er ist ja schon geschädigt durch den Preisverfall des Uralöls. Und bei der Steinkohle kriegen wir es auch früher. Die wollen wir sowieso raus. Das heißt, aus den ganzen, wir wollen aus den Fossilen raus, mit Blick auf die Klimaneutralität, das beschleunigen wir jetzt. Und jetzt machen wir es beim Gas auch noch so, dass es für uns das russische Gas keine Brückentechnologie mehr ist. Das ist eigentlich eine ganz bittere Aussage für ihn. Insofern, wir müssen jetzt in diesen 2 Jahren das wirklich auch tun. Und da ist mein Zutrauen an die deutsche Politik aus dem etwas Verfall staatlicher Wirksamkeit in der Verwaltung unserer föderalen Struktur nicht so groß. Aber vielleicht wäre ich eines Besseren belehrt. Und es gelingt doch, dass wir die LNG-Terminals bauen, dass die Pipeline-Systeme gebaut werden, dass die Stromtrassen endlich fertig werden Ende des Jahrzehnts. Und dann hätten wir eine andere Handlungsfähigkeit. Aber wir haben erstmal 2 Jahre eine sehr viel geringere.
Okay.
Letzte
Frage, wir sind ja auch, sagen wir mal, was konstruktive oder belastbare Antworten sind wir ziemlich unsicher. Werden wir in einem halben Jahr noch über diesen Konflikt reden?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Weil er, selbst wenn er beendet würde in diesem halben Jahr, wovon ich ausgehe,
okay, weil das ist was Positives,
zu seiner Logik und seiner Logik jetzt im Sinne, was erzähle ich meinen Leuten und was will ich eigentlich erreichen, dann wird er da immer einen Weg finden. Und weil er ansonsten, glaube ich, auch die Überdehnung der eigenen militärischen Kräfte einfach irgendwann auch mal dessen gewahr werden muss. Aber wir werden natürlich massiv darüber reden. Der Westen verändert sich, Europa verändert sich. Wir müssen uns politisch, sicherheits- und außenpolitisch nachhaltig verändern. Das ist eingeleitet, das wird dann nicht beendet. Das wird man nicht zurückdrehen, obwohl viele unserer Pazifisten und Friedensbewegten, ich finde das ja immer alles ganz sympathisch, aber es ist halt unrealistisch. Und es war letztens ein längerer Essay von Wolfgang Thierse, wo er lange SPD-Parteiführer und
Präsident
des Deutschen Bundestages, der das genauso beschrieben hat als eine völlig unrealistische Position, die jetzt nicht mehr zieht und die nicht mehr überzeugt. Und das müssen wir dann auch durchhalten. Ich denke, das werden wir auch durchhalten, weil einfach diese Bedrohung so eindeutig ist. Und die ist nicht weg mit dem Ende des Konflikts, sondern wir werden nachhaltige Folgen geopolitisch, geoökonomisch haben. Und das haben wir schon angedeutet, das wird uns diese Zeit, die nächsten Monate begleiten.
Eine letzte Frage. Wird unter dem von dir angesprochenen Friedensvertrag die Unterschrift von Putin stehen? Bitte um eine kurze Antwort.
Er wird sich dir sagen, nee, das wird sowieso einer seiner Handlanger sein, aber er wird noch im Amt sein.
Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das war ein inhaltsschwerer, aber wenig erfreulicher Podcast. Ich hoffe, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei. femaleallstarboard.de